Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Wie schön, dass ihr dabei seid. Wie schön, dass ihr euch die Zeit nehmt eures Lebens, um uns zuzuhören, um euch mit uns auszutauschen, euch vielleicht inspirieren zu lassen. Wir freuen uns sehr. Wir ist jetzt nicht the royal we, also ich rede jetzt nicht nur von mir, sondern das sind wir beide. Und zwar ist das Dr. Mai Höeng Nguyen. Ich finde es immer noch cool zu sagen, dass du Doktor bist.
Ich vergesse es ganz oft, aber es ist ja auch nicht so wichtig im Leben. Also
es aber es ist schon auch ein bisschen cool, oder?
Ja.
Genau, sie ist Verhaltenstherapeutin, Autorin, sie ist Psychologin und wie gesagt Doktor. Und ich bin Diane Hilscher, ich bin Moderatorin, Autorin, Gründerin, Keynote-Speakerin und wir beschäftigen uns mit Achtsamkeit und mit Achtsamkeitsforschung, weil ich finde auch, das kann man immer wieder sagen, es ist ja Forschung. Also Mai Höeng bringt immer wieder Studien mit, ne? Weil so tatsächlich, gerade in der westlichen Welt, ne, da legen die Menschen ja sehr viel Wert auf Forschung. Also wenn man jetzt einfach nur Achtsamkeit sagt, dann, ne, hast du auch den Eindruck, dass dann viele Menschen, die sich vielleicht nicht so viel damit beschäftigen, dann denken, ach, das ist so ein Wuhu-Thema?
Auf jeden Fall. Also je nachdem, in welcher Bubble man sich bewegt, gibt es natürlich Menschen, die sehr viel offener sind. Aber gerade in Kontexten, vielleicht auch im Unternehmen oder irgendwie so, da merke ich, dass es ganz wichtig ist. Und da haben wir ein ganz großes Glück, wie viele Studien es mittlerweile dazu gibt, dass man da sagen kann, ach, das ist ein so gut beforschtes Feld. Keine Sorge.
Genau, keine Sorge vor Wuhu. Früher war es ja auch noch ein bisschen schwieriger, glaube ich. Ich glaube, da passiert auch gerade ein Wandel, eine Transformation bei all diesen Themen, weil zum Beispiel so ganz simple Sachen wie Atemübungen machen oder so. Ne? Da hieß es früher, naja, sowas Esoterisches wie Atemübungen machen, das will ich aber nicht. Ich glaube mittlerweile weiß jeder, dass Atemübungen was mit uns machen und irgendwie Stress reduzieren und so. Und so arbeiten wir uns Schritt für Schritt bei diesen Themen in immer andere, sage ich mal, gesellschaftliche Gruppen. Also teilt diese Folge gerne mit Leuten, die ja vielleicht noch gar nicht so richtig wissen, was sie damit anfangen sollen, was Achtsamkeit ist. Wir wollen da immer gerne drüber reden. Machen wir auch schon seit über 4 Jahren hier. Und am Ende gibt es auch immer eine kleine Übung. Denn Achtsamkeit ist nicht nur Theorie, sondern vor allem natürlich Praxis. Und genau da darum geht es heute. Es ist eine Folge oder ein Thema, was wir uns selber gewünscht haben, ne?
Ja, wir lesen ja auch ganz gern, sind total passioniert und lieben ja diese Themen auch. Also das ist ja eine richtige Berufung, hier mit dir darüber sprechen zu dürfen, mit so viel Freude verbunden. Und dieses Thema haben wir uns ausgesucht.
Genau, und zwar geht es um ambitioniert sein. Es gibt ja auch immer, wir haben schon ein paar Folgen in den letzten Jahren gemacht oder ist auch immer wieder gesagt, es geht ja oft auch um die Diskussionen vielleicht bei Social Media oder so, wo es heißt, ja, Achtsamkeit üben, meditieren, sich um sich selbst kümmern, Selbstfürsorge, Selbstmitgefühl, das ist alles sehr, wie man schön auf Englisch sagt, self-centered. Also es ist alles, es geht immer um uns selber und sonst um gar nichts. Und wir sind da wirklich Kämpferinnen, sage ich mal, die sagen, nee, das stimmt nicht. Ne? Es geht ums achtsame, ambitioniert sein, weil Achtsamkeit ist so viel mehr. Also was, fangen wir mal wie immer natürlich an mit den Definitionen, ne? Was ist denn ambitioniert sein erstmal? Und dann kommen wir jetzt also im Laufe der Folge Schritt für Schritt dahin, was achtsam ambitioniert sein heißen könnte, ne? Also wann ist man denn ambitioniert?
Also unter Ambition oder es gibt natürlich auch das Wort Ehrgeiz, versteht man, dass in der Persönlichkeit eines Menschen so ein Streben verankert ist nach persönlichen Zielen wie Leistung, Erfolg, Anerkennung, vielleicht auch Einfluss, Wissen und Macht. Und in der Regel sind das Menschen, die mit Entschlossenheit versuchen, ihre Ziele zu verwirklichen. Manche streben natürlich auch nach Status, Prestige und so. Also das sind die Definitionen, die ich gefunden habe. Ich glaube, das Verständnis, worüber wir heute sprechen werden, das würde diese Definition durchaus noch erweitern. Und ich finde auch ja, wenn wir uns so ganz grundsätzliche Dinge in Achtsam angucken, was ich ja immer sehr schön finde, sei es mal, was ist eigentlich Angst oder so, dass ihr euch ja auch überlegen könnt, wenn ihr jetzt so zuhört, was bedeutet eigentlich für euch Ambition oder auch Ehrgeiz oder so? Ist das eher sowas wie, das sind so karrieregeile Streber oder so? Oder Personen, die vielleicht kein Leben haben, wenn die total ambitioniert sind? Das ist ja schon Wahnsinn, wie sehr das einfach durch unsere Sozialisation einfach gefärbt ist oder eigene Erfahrungen, die wir gemacht haben.
Das ist total interessant, weil ich höre auch sehr viele Podcasts aus dem US-amerikanischen Raum und eigentlich sind wir uns ja alle sehr ähnlich, ich sag mal so in der westlichen Welt, ne? Also jetzt USA, Deutschland, Europa und so weiter, eigentlich so von der Art, wie wir denken. Aber ich merke immer, dass in den USA natürlich dieses Gewinnen und ehrgeizig sein nochmal viel, viel krasser ist und positiv konnotiert ist und als das Beste und das Einzige, was man machen muss eigentlich. Also ich sag jetzt mal sehr überspitzt, natürlich, ihr versteht das schon, der US-Amerikaner, die US-Amerikanerin muss ehrgeizig und ambitioniert sein, während das bei uns in Deutschland und in Europa eher negativ konnotiert ist, weil genau wie du sagst, dann ist man entweder ein Streber oder ja, man will vielleicht im Rampenlicht stehen und sich sonnen irgendwie in der Aufmerksamkeit, oder? Wie ist es denn in Vietnam?
Also eigentlich würde ich sagen, ist es sehr mit Fleiß irgendwie so, wenn ich jetzt überlege, so verbunden. Und das ist eigentlich eine Tugend, etwas, was sehr, sehr schön ist. Und später werden wir auch noch aus der Perspektive von der buddhistischen Psychologie, habe ich auch noch was mitgebracht, dass wenn wir es mit Mitgefühl kombinieren und achtsam, dass es durchaus eine Energie sein kann. Es kann uns halt antreiben, ne? Und ich finde halt auch in Amerika, wie du es auch sagtest, die haben halt dieses krasse Unternehmertum, ne? Was ja auch gut ist, weil manchmal hat man hier so echt Angst, irgendwas auf die Beine zu stellen und die sagen einfach so, ja, mach und mach. Ne, aber es kann natürlich auch in so eine Richtung gehen, wo, heute würde man sagen, toxisch irgendwie, ne, wenn man nur darüber definiert ist, welche Ziele man dann erreicht oder nicht. Ja.
Genau, aber wir sagen ja auch immer, alles ist ein Spektrum. Ne? Also ich bin ja davon überzeugt, dass das Schwarz-Weiß-Denken uns so ein bisschen in die ganzen Dilemmata, in denen wir heutzutage stecken, gebracht hat. Ne? Wenn man immer sagt, also jetzt, wenn man, ne, du sagst ja auch immer in der Therapie, so Wörter wie alle oder immer sind nicht hilfreich, auch für unsere geistige Gesundheit. Das heißt, wenn man sagt, alle Menschen, die ehrgeizig sind, sind schlecht oder sind gut, ist ja einfach sowieso Quatsch. Und trotzdem, vielleicht erwischt ihr euch da auch immer mal wieder dabei, ne, sowas zu denken, weil man das so gelernt hat, weil wir so irgendwie aufgewachsen sind. Also je nachdem, aus welcher Kultur wir kommen, aus welcher Gesellschaft, auch natürlich, welche Filme wir gucken, welche Serien, welche Bücher wir lesen, welche Podcasts wir hören und so weiter. Je nachdem ist da vielleicht immer eine Stimme, die sagt, ambitioniert sein. Nein, das möchte ich nicht. Das ist pfui, das ist bäbä. Und also in meinem Kreis war es oft so, dass es natürlich viel schöner ist. Ich sag mal, in der Achtsamkeitsszene ist es natürlich viel schöner, nicht ambitioniert zu sein, sondern an einer Blume zu riechen und einen Tee zu genießen. Deswegen die Frage natürlich jetzt an dich, wie passt es denn zusammen? Die Achtsamkeit auf der einen Seite, wo man im Moment ist und genießt und die Sonne auf seinem Gesicht spürt, und die Ambition auf der anderen Seite.
Ja, und ich glaube, es ist, es wirkt so gegensätzlich im ersten Moment. Also das im Moment sein mit der Blume und dann andererseits dieses Ambitionierte, das meint ja oder hat ja auch irgendwie inne, dass wir in diesem Modus, sag ich mal, sehr zukunftsgerichtet sind. Also wir haben bestimmte Ziele, die wir erreichen wollen und die treiben uns irgendwie an. Aber auch da denke ich, dass es ein Missverständnis letzten Endes ist. Also wenn wir uns die Definition von Achtsamkeit nochmal angucken, das ist ja dieses Gewahrsein dessen, was in uns und um uns herum zwar im gegenwärtigen Moment passiert, aber wenn wir in diesem Moment an die Zukunft denken und wir sind uns dessen bewusst, sind wir achtsam dafür, dann wissen wir das ja. Was aber häufig der Fall ist, wir lassen uns irgendwie treiben in Tagträumen oder in irgendwelchen Fantasien oder Katastrophenszenarien und das ist solch ein Automatismus, dass wir das gar nicht wahrnehmen und dann sind wir eben unachtsam. Also es ist ein Trugschluss zu denken, dass man immer nur ja langsam gar ist oder auch an der Blume und so. Das gehört alles dazu, ja, aber es ist nicht das Ganze und beispielsweise aus meinen Erfahrungen, wenn ich mit im Kloster bin oder so, Die planen ja, also das ist ja nicht so, dass sie aufhören zu planen, wenn sie dann Mönche und Nonnen werden. Die müssen auch sehr viel planen und müssen auch an die Zukunft denken, wissen das aber in dem Moment. Und deshalb finde ich, passt das durchaus zusammen.
Und gerade in dieser heutigen Zeit, finde ich, sind die Geschichten, die wir uns erzählen, die Narrative, die Gesellschaften haben, so, so wichtig. Und wenn wir uns immer gegenseitig erzählen, dass es schlecht ist, ambitioniert zu sein, dann sind die Leute ambitioniert, die wir vielleicht gar nicht so gerne mögen. Und deswegen ist es wieder eine Geschichte, die wir uns vielleicht erzählen, die sehr schädlich ist für uns, ne? Und da auch achtsam hinzugucken, finde ich ganz, ganz wichtig. Also da wirklich zu gucken, okay, ich meditiere, um dann vielleicht auch, ne, da haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen, mehr Energie zu haben, um mich einzubringen in die Gesellschaft, in das Miteinander, in das fruchtbare Miteinander, um die Gesellschaft zu formen, um Teil der Gesellschaft zu sein. Und auch da drin kann man ambitioniert sein. Und Mai Hong hat eben schon gesagt, wir lesen gerne Bücher und wir haben da tatsächlich auch das ein oder andere gleiche Buch gelesen wie in diesem Fall. Ne? Unser Buchtipp nämlich diese Woche kommt von Rutger Bregmann, Moralische Ambitionen. Und ja, da geht es ja auch darum, hey, wir müssen jetzt alle den Arsch hochkriegen und mal ein bisschen ambitionierter sein und mal ein bisschen was reißen hier alle zusammen, ne?
Genau, aber die schöne Kombination, das hat auch so meine Aufmerksamkeit dann gefangen, moralische Ambitionen, weil so habe ich das noch nicht gehört irgendwie. Und das ist ja genau das, worüber wir heute vielleicht auch sprechen möchten. Und er sagt so, das ist der Wille, die Welt drastisch zu verbessern, die eigene Karriere diesen großen Problemen unserer Zeit zu widmen und ja, das Bedürfnis zu haben, etwas bewirken zu wollen und wirklich etwas hinterlassen zu wollen, was zählt, was wichtig ist für unsere Zeit und unsere Gesellschaft.
Und da hast du aus dem Buch auch so einen kleinen, so ein Schaubild mitgebracht. Und zwar, was das also heißt, wenn man ambitioniert ist oder weniger ambitioniert und wenn man weniger idealistisch ist und ein bisschen mehr idealistisch, ne?
Genau, das ist quasi so eine Kategorisierung. Man kann sich das wie so, wir würden sagen, Vier-Felder-Schema, also so vier Quadranten. Und da wird dann nochmal deutlich, was er genau damit meint. Also wenn jemand zum Beispiel weniger idealistisch ist, ja, und auch gar nicht ambitioniert, ne, da sagt er, das sind dann oft so Menschen, die haben so einen Job, den sie komplett nutzlos finden. Ja, also er sagt auch, also er zitiert eine Untersuchung, eine internationale, laut der etwa 8% aller Beschäftigten ihre eigene Arbeit für komplett nutzlos halten und weitere 17 bezweifeln, dass ihre Arbeit der Gesellschaft irgendwie nutzt. Also das heißt, die stehen auf, machen ihre Arbeit und denken, das bringt niemandem was. Ich muss natürlich auch sagen, das ist sehr privilegiert. Es gibt Menschen, die können sich das natürlich auch gar nicht aussuchen, dass sie jetzt irgendwie die Welt verändern mit ihrem Job, ne? Muss man auch sagen an der Stelle.
Aber dafür gibt es den Begriff Bullshit-Jobs. Ne? Ich habe den auch schon mal hier achtsam gesagt. Da wurde mir gesagt, das wäre kein achtsamer Begriff. Du sagst auch, du findest den sehr abwertend. Absolut zu Recht, aber das ist tatsächlich ein Begriff, der ja auch geprägt ist von der, ich sage mal, Bewertung der Menschen, die sie machen. Denn ich würde niemals einen bestimmten Job als Bullshit-Job bezeichnen, als Außenstehende, sondern erst, wenn derjenige, der ihn macht, absolut ihn sinnlos findet und ihn als sinnlos bewertet, dann wird es ein Bullshit-Job. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, das ist nochmal gut. Das ist also aus der Gruppe heraus eine Definition, ein Label, was sie dann selbst sagen. Also zum Beispiel Menschen, die irgendwie Medikamente bewerben, wo sie wissen, das könnte Menschen potenziell süchtig machen. Oder ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die im Marketing arbeiten, die finden es echt kompliziert und schwierig und problematisch, dass sie ja sich Methoden ausdenken, wie Menschen noch mehr kaufen und noch mehr denken, sie brauchen irgendwas oder so oder irgendwelche Versicherungen oder so, die kein Mensch braucht oder so. Und die wissen es eigentlich auch und dann würden die dann selbst sagen, ja, mein Job ist halt ein Bullshit-Job.
Genau, und deswegen geht es auch gar nicht darum zu sagen, keine Ahnung, alle Jobs, wo man wenig verdient, sind Bullshit-Jobs oder so. Auf gar keinen Fall. Darum, es geht überhaupt nicht um eine Kategorisierung, sondern wie gesagt, nur aus der Bewertung des eigenen Jobs. Und genau wie du sagst, Marketing, da kann man wahnsinnig viel Geld verdienen. Das macht den Job aber nicht automatisch sinnvoll. Also darauf, das wollte ich nur noch ganz kurz nochmal loswerden, weil das keine Bewertung von mir persönlich als Diane Hielscher ist, irgendeinen Job als Bullshit-Job zu bezeichnen, sondern wie gesagt, aus der Bewertung der Gruppe, die ihn machen, ist das ein Begriff quasi. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal festhalten. Und dann würdest du jetzt runtergehen in dem Vier-Quadranten-System hier?
Genau, also das sind dann Menschen, die sind super ambitioniert, aber halt weniger idealistisch. Das sind dann typische Menschen, die sind irgendwie auch super Überflieger, total fit und so, arbeiten aber halt ja für irgendwelche Beratungsfirmen, in der Unternehmensberatung vielleicht, Bankenwesen oder in irgendeiner Wirtschaftskanzlei, wo und ich kenne auch ganz viele Menschen, ich habe ja in Mannheim studiert, da sind ja sehr viele BWLer und VWLer unterwegs, ja. Und ein Teil davon, die haben auch gesagt, ne, also, dass ich jetzt hier mit meiner Arbeit irgendwelchen Menschen irgendwie helfe, ist mir schon klar, dass das nicht der Fall ist. Und trotzdem haben sie hart dafür gearbeitet, für die Position, in der sie halt sind. Ja.
Ich höre immer dann die Hörbücher, wenn die Leute einen Burnout hatten und wie sie dann ihr Leben geändert haben. Das sind immer so meine Hörbücher, die ich immer so nebenbei, wenn ich koche, höre. Und deswegen sind sehr viele von diesen Menschen, dann irgendwann haben sie gemerkt, sie hatten Burnout und das war alles irgendwie ein bisschen sinnlos. Und sie haben dann ihr Leben geändert und dann beginnt die Geschichte quasi des Hörbuchs und so weiter. Musste ich nur gerade dran denken. Dann gibt es noch weniger ambitioniert, aber dafür sehr idealistisch.
Also das sind dann Menschen, die zum Beispiel ja auch online sehr aktivistisch unterwegs sind, super viel irgendwie kommentieren oder so eine ja idealistische Teilzeitbeschäftigung irgendwie haben. Und ich habe da ein Zitat mitgebracht aus dem Buch von Petrus Cullors, eine der Gründerinnen von der Black Lives Matter Bewegung, die sagt zum Beispiel, die Leute verstehen nicht, dass sich zu organisieren nicht bedeutet, Menschen online zu beschimpfen oder zu einer Demonstration zu gehen und etwas zu verurteilen. Also nicht nur zu einer Demonstration zu gehen. Was dahinter steht, ist natürlich, es reicht nicht. Es reicht nicht, wenn wir mal hier und da einen Kommentar runter also droppen und dann denken, naja, die Gesellschaft ändert sich. Also das heißt natürlich nicht, dass wir uns nicht positionieren sollten, aber es braucht halt viel mehr noch.
Und darauf will ja auch Rutger Bregmann in seinem Buch Moralische Ambitionen hinaus, dass es viel mehr noch braucht, nämlich Idealismus gepaart mit diesen Ambitionen. Das ist also dann das rechts unten Kästchen in diesem Bild, das ihr vielleicht jetzt gerade im Kopf habt. Und da sitzen die moralischen Ambitionen. Also auf der einen Seite idealistisch, ja, moralisch, ich will etwas besser machen. Und auf der anderen Seite ambitioniert, ich will das wirklich.
Ja, und ich bin dann so beseelt davon und finde es heraus, fuchs mich da rein und tu dann auch etwas, ja, und bleib nicht darauf sitzen und weiß dann auch, es ist manchmal hart, aber ich glaube so sehr an meine Vision und das hilft dann anderen. Und diese Motivation, die ist ja auch super ansteckend, ja.
Und in diesem Buch sind eben Beispiele und Geschichten. Und na klar, wir Menschen brauchen für unser limbisches System Geschichten, ne? Das ist ja das Emotionsgehirn. Und nur wenn wir wirklich empathisch sind mit anderen Menschen und Geschichten hören, ich meine, wir Menschen machen das schon immer am Feuer treffen und uns gegenseitig Geschichten erzählen. Und da sind halt Geschichten in diesem Buch drin von zum Beispiel Ralph Nader, der ist Rechtsanwalt gewesen, der war sehr ambitioniert. Der hat geschuftet irgendwie, keine Ahnung, 19 Stunden am Tag und hat dann Leute um sich geschart, die auch Klagen vorbereiten. Also Juristen, damals ist es schon eine Weile her, es waren glaube ich nur Männer. Deswegen muss ich nicht Juristinnen an dieser Stelle sagen, weil die gab es glaube ich in der Gang gar nicht. Und die haben große Firmen verklagt, um die Welt besser zu machen. Also Firmen, die zum Beispiel, keine Ahnung, Chemie in Flüsse leiten oder giftige Dinge herstellen und so weiter. Und die haben die mit Klagen überzogen und haben sehr ambitioniert gearbeitet. Die haben richtig geschuftet für wenig Geld, weil sie diese Ambition hatten, die Welt besser zu machen. Und hier sind Beispiele drin, was sie alles geschafft haben. Die haben wahnsinnig viel erreicht. Dann sind da Geschichten drin von jemandem, der hat ein Schwimmturnier organisiert für einen guten Zweck und hat so viel Geld damit eingenommen. Also er war selber auch, oder ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, ehrlich gesagt, aber er war auf jeden Fall selber in der Wirtschaft, Entrepreneur auch. Das heißt, er war es gewohnt, wenn er Dinge auf die Beine stellt, dass dann damit auch Geld gemacht wird und hat eben mit all diesem vielen Geld Moskitonetze gekauft, um Malaria zu verhindern, weil es so einfach, gerade damals war, einfach nur Moskito, einfach die Kinder, die sonst von den Mücken gestochen werden und Malaria bekommen und wirklich viel gestorben sind in bestimmten Gegenden, da einfach ganz viele Moskitonetze zu kaufen, damit da die Kindersterblichkeit runtergeht. Das ist ihm gelungen. Also wie gesagt, ich kann jetzt natürlich nicht alle Geschichten erzählen, aber da ist ganz viel drin von Menschen, die wirklich ambitioniert krasse Sachen auf die Beine gestellt haben. Und da, finde ich, kommt ja auch die Achtsamkeit dann wieder rein.
Ja, und das kann uns halt natürlich total inspirieren, wenn wir sehen, es gab schon so viele Menschen vor uns, die das gemacht haben, aber ich glaube, bei allem, was wir tun, da brauchen wir einfach eine Klarheit auch. Also das hat ja auch wieder ganz viel mit Werten zu tun natürlich. Was ist mir überhaupt wichtig? Wo will ich mich engagieren? Man will ja nicht einfach nur irgendetwas machen und deshalb ist Achtsamkeit so wichtig.
Ja, aber so eine Kategorisierung wie jetzt in diesem Schaubild, was wir eben quasi nacherzählt haben, ist auch immer ein bisschen schwierig, ne?
Das habe ich schon direkt in meinem Studium im Bachelor gelernt. Da haben die in der Statistik schon direkt immer gesagt, Kategorisierung bedeutet immer Informationsverlust. Also wenn du zum Beispiel einfach nur einteilst, Menschen sind entweder groß oder klein, hast ja die ganzen Zentimeter dazwischen ja gar nicht. Und du hast den ganzen Graubereich nicht, ja. Deshalb ist bei Studien auch, man muss immer so gucken, wenn die nur mit Kategorien arbeiten, da fehlt dir so viel an Informationen. Und hier ist es ja auch so, du weißt nicht, in welchem Kontext Menschen sind. Abgesehen davon ist es ja auch wieder so, man kann sich das nicht immer aussuchen. Und die wirkliche Kunst ist ja eigentlich die Flexibilität. Zu wissen, in bestimmten Kontexten, da muss ich vielleicht meine Ideale etwas zurücknehmen, ja, vielleicht der Harmonie wegen oder so, ja, damit man aber auch etwas zu Ende bringen kann. In anderen Teilen, da ist es vielleicht wichtiger, jetzt sehr, sehr ambitioniert zu sein und da dran zu sitzen an einem Projekt. Und wenn wir uns da hin und her bewegen können, ja, aber einen klaren Wertekompass haben, dann, das ist zum Beispiel das, was in der ACT auch immer wieder gesagt, diese psychische Flexibilität gleichzeitig mit diesem Commitment und diesem Kompass nach Werten, also ein Bewusstsein dafür, das macht wieder gesund. Also ACT steht für Akzeptanz-Commitment-Therapie. Das ist eine sogenannte dritte Welle-Form der Psychotherapie. Vorher hat man nur gedacht, naja, Menschen sind so Blackboxen, die lernen einfach nur Reizreaktion. Aber hinterher hat man dann gesehen, natürlich, wir fühlen ja auch etwas und so. Und das ist eine Therapieform in der Verhaltenstherapie, wo wir lernen zu gucken, was sind denn eigentlich unsere Werte. Ja, und auch der Umgang mit Gedanken, Akzeptanz spielt da eine große Rolle. Und wir empfehlen euch die Folgen auf jeden Fall sehr. Da haben uns auch ganz viele geschrieben, dass sie das ganz toll fanden.
Wollte ich gerade sagen, die sind auch total beliebt. Und wenn ihr uns schreibt, ja, und sagt, ich finde die Folge nicht, dann kann ich hier an dieser Stelle noch mal eine Ansage machen. Ihr müsst auf deutschlandfunknova.de gehen. Da sind wirklich alle. Manchmal sind in euren Podcast-Apps, welche auch immer ihr benutzt, sind die nicht mehr, weil die werden dann irgendwann gelöscht. Guck mal, es gibt uns ja schon über 4 Jahre. Das heißt, die Podcast-App, da kann man immer nur eine bestimmte Zeit zurückscrollen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange, vielleicht 1 Jahr oder so, aber nicht 4 Jahre. Das heißt, auf deutschlandfunknova.de, wenn ihr da zum Beispiel ACT, also ACT eingibt, ja, dann werdet ihr es ziemlich sicher finden oder einfach in die Suchmaschine eurer Wahl. Vielleicht achtsam, Nova ACT, zack, seid ihr da. Und das funktioniert auf jeden Fall. Also nicht verzweifeln, wenn ihr in eurer Podcast-App die alten Folgen nicht findet. Sie sind da, sie sind auf jeden Fall im Netz. Ja, gehen wir weiter zu den Ambitionen. Also dazu nur natürlich, was du gesagt hast, auch nochmal kurz mein Senf. Bei allem, finde ich ja, sollten wir immer wieder betonen, dass wir natürlich nicht in kleine Kästchen passen, sondern dass es natürlich Montag anders ist, als Dienstag sein kann oder mal im Mai anders als im März. Und dass wir sich wandelnde Wesen sind, die natürlich auch verschiedene Bedürfnisse für sich selber haben. Und wenn ich gerade ein kleines Baby habe, dann höre ich diese Folge jetzt natürlich anders, als wenn ich ein bisschen älter bin, meine Kinder schon größer sind, ich mehr Zeit habe oder ich vielleicht gerade Anfang 20 bin und total viel Zeit habe. Oder. Deswegen diese Folge. Genau, könnt ihr in euer System natürlich, auch in euer emotionales System einordnen, so wie ihr es fühlt. Mai Hong, warum helfen uns denn Ambitionen aus der buddhistischen Psychologie gesehen?
Ja, ich habe da einen Aspekt oder eine Perspektive mitgebracht über die 4 Arten der Nahrung. Da geht man davon aus, was brauchen wir eigentlich Menschen, um genährt zu sein oder wie fühlen wir uns, wenn wir etwas zu uns nehmen, was uns nicht so gut tut. Und da die erste Art der Nahrung ist die tatsächliche Nahrung, also das, was wir essen und trinken. Da merken wir ganz klar, wenn wir etwas Gesundes essen oder etwas, was mit Liebe gekocht wurde, dann geht's uns gut. Und etwas, was ungesund ist, da fühlen wir uns schon richtig träge. Das zweite sind die Sinneseindrücke, also die geistige Nahrung. Was hören wir, was sehen wir? Auch dieses ganze Social Media spielt da natürlich eine Rolle. Und das dritte, das ist das, wo ich gleich nochmal mehr dazu sagen werde, wollen heißt es, volition. Da geht's nämlich um unsere Ambitionen und um unsere Absichten, die wir haben. Und um es zu vervollständigen, das vierte in der buddhistischen Psychologie ist das Bewusstsein. Also wie nähern wir unser eigenes Bewusstsein, aber auch das Kollektive. Also wenn wir natürlich überall nur Angst und Schrecken herumjagen, dann wird das was mit uns machen. Aber andersherum, wenn wir in so ein Feld gehen und sind total ängstlich, macht das die anderen natürlich auch ängstlich. Und ich habe hier ein Zitat mitgebracht aus dem Buch Achtsam Essen, Achtsam Leben von dem Zen-Meister Thich Nhat Hanh. Und er schreibt zu dieser dritten Art der Nahrung: Die dritte Art der Nahrung ist Wollen, unsere tiefste Sehnsucht zu erreichen, was immer wir wollen. Was wir wollen, treibt uns tagtäglich an. Es bestimmt auch unsere persönlichen Bestrebungen. Wir müssen uns fragen, was ist meine größte Sehnsucht? Wir müssen tief in uns hineinschauen, um zu erkennen, welche Art Energie uns im täglichen Leben motiviert. Wir alle wollen irgendwohin oder etwas erreichen. Aber was ist der Sinn und Zweck unseres Lebens? Ja? Unser Verlangen kann uns in Richtung Glück oder in Richtung Leiden führen. Verlangen ist eine Art Nahrung, die uns nährt und uns Energie gibt. Haben wir ein gesundes Verlangen, wie den Wunsch, Leben zu retten oder zu beschützen, uns um unsere Umwelt zu kümmern, ein einfaches, ausgeglichenes Leben zu führen, das uns genügend Zeit für uns und unsere Liebsten lässt, dann wird unser Verlangen uns glücklich machen. Und genau, übersetzt wäre es Werte zum Beispiel, ne? Ja. Also die in der westlichen Psychologie. Ja.
Ja, also was sind unsere Werte, was ist unser Wollen, wo streben wir hin? Und da weiß man ja auch schon in der Glückspsychologie, in der Glücksforschung, aber eben auch im Buddhismus, in ganz vielen, also auch im Daoismus und so weiter, in ganz vielen spirituellen Lehren, in der Religion, auch in der christlichen Religion, in allen eigentlich weiß man, dass wenn man sich mit anderen verbindet, mit anderen Menschen, mit der Umwelt, mit etwas, was höher ist als man selbst, also eine Idee, ein Ziel, dass man dahin strebt, dass es einem dann besser geht. Es ist faszinierend, dass wir als Menschheit das nicht kollektiv jeden Tag machen. Ich frage mich manchmal, guck mal, wir wissen das doch. Also ich meine, es steht ja in allen Büchern, in allen religiösen Büchern, in allen, auch in der, in keine Ahnung, in psychiatrischen Büchern, in psychologischen. Überall steht das und trotzdem haben wir es als Menschheit kollektiv noch nicht geschafft, toi, 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 vielleicht irgendwann mal, das dann auch wirklich gemeinsam zu praktizieren. Interessant,
ja. Ne? Und das halt auch immer wieder zu nähren. Also das finde ich wichtig, weil es gibt manchmal Tage und Wochen, da vergessen wir das. Das ist dann nicht mehr so sichtbar, aber es ist so eine krasse Energie. Und ich habe auch ein eigenes Beispiel. Ich war mal eine längere Zeit auch im Kloster und die stehen da ja fürchterlich früh auf um 5 Uhr. Und ich war da auch in einem Zimmer mit 11 anderen Frauen und manchmal ist es dann laut und man schläft dann auch nicht so gut oder ich habe zumindest nicht so gut geschlafen. Und ich weiß noch, wie müde ich morgens immer war und gedacht habe, so, also nee, ich muss da jetzt schlafen, ich kann ja nicht zur Morgenmeditation. Aber ich bin da hingegangen und ich wusste, wie schwer es sein wird, irgendwann nochmal so viel Zeit zu haben, wirklich länger solch einen Retreat zu machen. Mein tiefster Wunsch war, meine Praxis zu stärken und ich hatte wirklich das Gefühl, als ob es, obwohl ich müde war, keine Lust hatte, da war sowas Tieferes, was mich wirklich rausgezogen hat. Also weil ich diese krasse Aspiration hatte, ich möchte das aber. Und das immer wieder so zu nähern, das hilft uns dann auch an Tagen, wo wir wirklich nicht motiviert sind. Ja,
ja, da gibt es dieses Nietzsche-Zitat, wer sein Warum kennt, erträgt fast jedes Wie. Daran muss ich immer denken.
Das passt gut, ja, genau.
Genau, und also das Wie betrachten auch. Also das Wie komme ich dahin an meine Aspiration, wie du es so schön genannt hast.
Ja. Wie komme ich an meine Aspiration? Und dann, wenn ich etwas habe, wir wollen ja nicht einfach drauf lostun, sondern es ist auch wichtig zu gucken, wie wir es tun. Ja, und da, finde ich, sind wir auch wieder bei der Achtsamkeitspraxis. Da sagte auch ein Zen-Meister, viele sagen in der Gesellschaft, sitz nicht einfach nur so rum, tu irgendwas. Ja, und er hat dann so gesagt, tu nicht nur etwas, setz dich erstmal hin. Also, ne, und ich finde das so toll. Ja. Also auch von Thich Nhat Hanh, ja, der sagt, wir können, wenn wir meditieren, wir können Klarheit gewinnen und aus dieser Klarheit, aus dieser inneren Kraft und Stärke, dann können wir wirklich was Gutes tun. Und dann braucht es manchmal nur ein gutes Wort oder so, was wir, oder irgendeine Erkenntnis oder ein guter Satz oder eine kleine Handlung und wir können so viel mehr helfen, als irgendwie wuschig zu werden und irgendwas zu tun.
Ja, da fällt mir auch eine schöne Geschichte ein. Ich habe mal Katie Hodges auf einer Konferenz kennengelernt, bei den IDGs in Stockholm. Und sie war Klimaaktivistin und sie ging auf die Straße und hat demonstriert und hat gemacht und getan und geackert und hatte mit, ich glaube, Anfang 20 ein Burnout. Weil genau das, was du sagst, sie hat gemacht und gemacht und gemacht und hat dann gemerkt, ich kann nicht mehr. Sie ist, glaube ich, sogar im Krankenhaus gelandet und hat mit Anfang 20, also sie war richtig jung, wo man sagt, okay, ne, da hat man ja die meiste Energie in seinem Leben. Mhm. Und sie konnte nicht mehr und hatte dann Plattform gegründet, wo sie für Klimaaktivisten und Klimaaktivistinnen, die sich Sorgen machen um das Klima, die auf die Straße gehen, die Dinge ändern wollen, die Petitionen unterschreiben und überhaupt in die Welt bringen und die mit Politikern sprechen und so weiter und so fort, für die hat sie eine Plattform für Achtsamkeit ins Leben gerufen, damit die Selbstfürsorge nicht vergessen, damit sie Atemübungen machen, sich Zeit für sich nehmen, um zu erklären, was ist Selbstfürsorge und warum ist das so wichtig und so weiter. Da muss ich jetzt gerade dran denken, weil da ging es dann eben genauso, tu nicht nur einfach was, setz dich hin. Da musste ich jetzt gerade als erstes dran denken. Schöne Geschichte, weil das hat tatsächlich auch ihr Leben geändert und hat, sie macht immer wieder Umfragen auch bei denen, die ihre Plattform nutzen und die haben gesagt, die haben so viel mehr Energie und können so viel mit mehr Klarheit das tun, was sie tun wollen. Und du hast auch noch quasi als Notiz für die heutige Folge Vergänglichkeit kontemplieren mitgenommen. Was meinst du denn damit?
um ins Tun zu kommen, kann das natürlich uns auch helfen, auch wenn es uns Angst macht, uns immer wieder daran zu erinnern, das ist jetzt das eine Leben, was wir halt haben, ne? Also wir leben jetzt, ne? Und was wollen wir mit dieser Zeit tun? Ich glaube, würden wir wissen, wie viel Zeit wir wirklich hätten, ja, wie viele Tage, wie viele Monate noch, das wäre natürlich super scary, aber wir würden sie ganz sicherlich anders verbringen, auch wenn wir wüssten, wie viel unsere Liebsten noch bei uns sind, ja. Und da gibt es aus der Akzeptanz-Commitment-Therapie, aus der ACT einmal diese Grabsteinübung, dass man sich beispielsweise vorstellt, später, was wird auf meinem Grabstein stehen? Sowas wie, sie hatte immer nur Angst oder war immer nur dabei, People-Pleasing zu betreiben. Oder sie hat sich für ihre Werte eingesetzt. Sie hat sich für die Erde, das Klima eingesetzt und. Ne? Und es gibt auch eine Meditation, wo wir genau diese Vergänglichkeit kontemplieren aus dem Buddhismus, die fünf Erinnerungen, dass man sich daran erinnert, ja, wir haben alle die Natur, alt zu werden, krank zu werden, zu sterben, dass Dinge sich immer ändern. Ja, alles, was mir lieb und teuer ist, das wird irgendwann zerfallen auch. Dinge bleiben nicht für ewig. Und auch die Menschen um uns herum werden auch gehen. Und was bleibt, sind im Grunde genommen, ja, meine Handlungen, ja, das kann vielleicht einen Abdruck hinterlassen und welche Abdrücke möchte ich hinterlassen. Und das ist schon krass. Und wenn man jetzt gerade, also wer das hört und denkt, oh, ich probiere es mal aus und ist aber gerade akut depressiv, das würde ich nicht, dazu würde ich nicht raten, weil das kann sehr, sehr runterziehen. Aber wenn ihr stabil seid, wenn ich die ab und zu mache, ich finde das extrem erfrischend. Ja, also dann weiß ich, aha, stimmt, ich richte mich wieder aus.
Ach, witzig, ich habe das so präsent in meinem Leben, diese Sterblichkeit. Mhm. Also gerade wieder eine Freundin getroffen auf der Straße und ihr Vater hat Krebs und dann, ne, also immer mal wieder hört man ja von Leuten, die dann krank sind oder ja, sterben natürlich auch. Also so, und deswegen habe ich eher das Gefühl, das ist allgegenwärtig. Interessant. Mhm. Also ich hätte jetzt gar nicht so dieses Gefühl, das mir zu vergegenwärtigen, sondern es ist immer da bei mir. Also ich habe sehr stark dieses Gefühl. Es gibt auch den Begriff Unsterblichkeitsillusion. Gerade wenn man lange mit Dingen sich aufhält, von denen man weiß, dass sie einem nicht gut tun. Also das, was du eben auch als Beispiel gesagt hast, wenn Leute sagen, ich weiß, dass dieser Job absoluter Quatsch ist. Ich weiß das. Aber ich mache den jetzt seit 15 Jahren und wahrscheinlich mache ich den auch noch 15 Jahre. Das ist, glaube ich, das ist schwierig natürlich, es ist keine einfache Situation. Aber da passt es, glaube ich, dann ganz gut, wirklich auch diese Meditation zu machen. Und dann auch in diesem Buch, was ja unser Buchtipp, wie gesagt, heute ist, das Visualisieren. Da bin ich auch ganz, ganz großer Fan von, weil ich immer wieder lese, wie wir unser Gehirn trainieren können, indem wir ihm sagen, wo wir hinwollen. Ich benutze immer das Beispiel von, Google Maps oder Apple Maps oder wie das alles heißt, wenn man da nichts eingibt, kann man da auch nicht hinfahren. Also wenn man immer nur eingibt, ich möchte weg von meiner jetzigen Situation, dann weiß dieses Gerät nicht, wo man eigentlich hin will. Ne? Und deswegen müssen wir schon, oder was heißt wir müssen, aber es macht auf jeden Fall Spaß und es ist sehr sinnvoll, uns selber so ein bisschen in unserem Kopf sagen, was wir eigentlich wollen. Also wofür wir ambitioniert und im besten Fall moralisch ambitioniert sein wollen.
Ja, und es ist auch wirklich so, wenn wir was visualisieren, uns ausmalen, sind auch nochmal andere Teile des Gehirns angesprochen. Also da kommt auch wirklich mehr Kreativität. Wohingegen, wenn wir total logisch sind und alles auch auf Listen schreiben oder so, wir haben ja auch unsere Filter und kommen dann vielleicht auch nicht auf Lösungen. Und was ich so schön in diesem Buch fand, da hat er irgendwie geschrieben, Dr. Martin Luther King hat ja auch nicht gesagt, ich hatte einen Albtraum. Also aus seiner Speech, er hatte, I had a dream, er hatte einen Traum. Und dann wurde es ja richtig emotional, was er alles aufgezählt hat. Er wusste, wo er hin will, wo die Gesellschaft, die Beloved Community, von der er gesprochen hat, wo sie hin soll. Und wenn wir, und wir sind ja so gut durch diesen Negativitätsbias, dass wir uns so viel Schlechtes merken eher und auch an diesen Informationen hängen bleiben. Aber wenn wir nur darin verharren, dann werden wir auch keine Lösungen finden. Und es wird uns zunehmend schlechter gehen, weil das macht wirklich hilflos und depressiv, wenn man nur pessimistisch durch die Welt geht.
Und wir können unser Gehirn am besten formen, wenn wir, genau wie du sagst, begeistert sind und etwas dabei fühlen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, da gibt es ja tausend Beispiele, wenn man auch als Unternehmer, jetzt als Beispiel oder Unternehmerin, wenn man sagt, ich möchte so und so viel Umsatz im nächsten Jahr machen, dann ist es erstmal nur eine Zahl. Aber wenn man jetzt sagt, warum? Oh, ich möchte gerne meine Mitarbeitenden gut bezahlen, ich möchte vielleicht ein Fürsorgeunternehmen sein und ich möchte, dass es denen gut geht, dass die sich sicher fühlen. Ich möchte vielleicht mit dem Geld, oh, keine Ahnung, einen tollen Ausflug mit der ganzen Mannschaft machen, damit wir uns besser kennenlernen und ein besseres Team werden und besser zusammenarbeiten können. Oder, um mal in diesen moralischen, ambitionierten Ideen zu bleiben. Ja, ich möchte vielleicht spenden für Schulen, weil mir Bildung am Herzen liegt. Oder für Bäume, weil ich gerne Luft atme. Ne, dann hat man andere Bilder, dann hat man andere Gefühle und die Begeisterung, die britzelt im Kopf, im Herzen, im Bauch, wo auch immer. Und das ist dann das Visualisieren. Dann haben wir ein Hinzu, ein Ziel. Ne? Wie sagt man auch immer so schön hier, John F. Kennedy hat gesagt, er will in diesem Jahrzehnt zum Mond. Er hat nicht gesagt, lass mal vielleicht eventuell eine Rakete bauen und guck mal, wie weit wir kommen. Sondern das Ziel war, Es war aufregend, es war neu, es war britzelnd und bratzelnd, ja, zum Mond zu fliegen und nicht mal einfach zu gucken, wie weit man kommt. Und da hast du auch eine Studie dabei.
Genau, ich habe eine Studie mitgebracht zum Zusammenhang zwischen der Vorstellungskraft, also wie lebendig wir uns etwas vorstellen können, und Optimismus von Blackwell und KollegInnen 2013 in der Psychiatry Research. Und die haben 237 TeilnehmerInnen untersucht und da wurde bei denen auch Optimismus gemessen als Eigenschaft. Und die Fähigkeit, sich Szenarien vorzustellen. Also sie sollten sich 10 positive und 10 negative Zukunftsszenarien, also die ihnen präsentiert wurden, aber die sollten sie sich dann vorstellen. Und sie wurden auch gefragt, wie lebendig das Ganze war. Also wie real wirkten diese Vorstellungsbilder auf sie. Und die Häufigkeit, wie oft sie sich im Alltag auch Dinge allgemein so vorstellen. Ne? Ich mache mal eine Zwischenergänzung für Menschen, die sich alles super schnell vorstellen können und direkt einen Film haben. Die können sich gar nicht vorstellen, wie schwierig es für andere Leute manchmal sein kann. Es gibt Menschen, die haben Schwierigkeiten mit Vorstellungskraft. Jedenfalls kam in dem Ergebnis heraus, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Lebendigkeit der positiven Vorstellungsbilder gab und Optimismus. Also je lebendiger ich mir positive Dinge ausmalen kann, desto optimistischer fühle ich mich natürlich auch. Das ist dann immer so wieder bei diesen Untersuchungen, dass man sagt, ja, da, also ist doch irgendwie klar. Aber andererseits, wenn das nicht untersucht wird, dann weiß man es ja auch nicht 100%, ob es wirklich so ist. Und hier zeigt es sich dann wieder. Das, was du eben auch sagtest.
Also auch das trainieren. Genauso wie die Achtsamkeit kann man auch die Vorstellungskraft trainieren und den Optimismus-Muskel stärken. Und weil wir ja praktizieren wollen, hast du uns eine Übung mitgebracht.
Genau, ich habe jetzt eine Meditation geschrieben, quasi zu diesem, wie können wir unser Wollen, unsere Herzenswünsche und Aspirationen wirklich nähren und auch mit ihnen in Kontakt kommen, wenn wir merken, ich weiß noch gar nicht genau, was es so ist. Und da könnt ihr gerne diese Meditation üben.
Und Fun Fact, wenn wir nach unseren Werten leben und wenn wir das machen, wofür wir ja ein Warum haben und ein Wie und so weiter, dann leben wir auch länger. Das ist nämlich auch ganz schön gesund. Da habe ich gerade vielleicht zufällig zu intensiv recherchiert und drüber geschrieben. Genau, also es ist auf jeden Fall auch sehr gut für unsere Gesundheit, moralisch ambitioniert zu sein. Sagt auch die Glücksforschung, da gibt es ganz viele verschiedene Modelle, die das sagen und so. Aber genau, zu Glück hatten wir auch schon mal eine Folge. Werden wir bestimmt auch noch die eine oder andere machen, weil es Spaß macht, über Glück zu sprechen. Aber dann würde ich sagen, ich bin sehr gespannt jetzt auf die Übung. Ich bedanke mich wie immer bei euch für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit, für euren Fokus, den ihr gerade auf uns gelenkt habt. Danke, dass wir in eurem Kopf sein dürfen, in euren Ohren und vielleicht auch in euren Herzen. Danke dafür, dass ihr hier in dieser Community seid. Und dann sage ich, wie immer, Dankeschön, Mayong, natürlich für diese schöne Übung und all diese Informationen, die du uns wieder mitgebracht hast und diese schönen Zitate auch. Und dann sage ich und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation, um deine Herzenswünsche und Aspirationen zu stärken. Ich lade dich nun ein, sanft deine Augen zu schließen oder deinen Blick entspannt auf einen Punkt vor dir ruhen zu lassen. Spüre die Verbindung deines Körpers mit dem Boden oder der Sitzfläche und nimm wahr, wie dein Herz und dein Atem ganz von alleine schlägt und du ganz natürlich atmest, ohne dass du dich anstrengen musst. Verbinde dich nun mit deinem Herzen. Lege deine Hand oder beide Hände sanft auf dein Herz und spüre die Wärme und das Klopfen deines Herzens. Es arbeitet für dich Tag und Nacht. Komm in Kontakt mit dieser unermüdlichen Energie. Frage dich nun sanft und offen, was möchte ich mit dieser Energie, die mein Körper und mein Geist mir gibt, nun tun? Was treibt mich an? Für was lohnt sich jeder Herzschlag? Lass diese Fragen einfach nur wirken. Vielleicht kommen Antworten oder Impulse in Form von Bildern, Wörtern oder Erinnerungen. Beobachte einfach ganz freundlich, ob etwas kommt. Frage dich, welche tiefsten Sehnsüchte sind in meinem Herzen? Und sind meine Wünsche von Mitgefühl, Liebe und Weisheit geleitet? All diese Wünsche und Absichten sind in uns. Sie selbst können uns als Nahrung dienen, doch es ist auch wichtig, dass wir sie nähren, so wie eine Pflanze Wasser und Sonnenlicht braucht. Welche Nahrung brauchen meine Absichten? Vielleicht brauchst du eine bestimmte Umgebung, Menschen, mit denen du dich austauschen kannst, bestimmte Bücher oder Filme. Welche Nahrung sollte ich meiden, um meine Absichten langfristig zu nähren? Falls während dieser Meditation eine Absicht oder ein Herzenswunsch entstanden ist, kannst du ihn jetzt noch einmal für dich wiederholen. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Nimm noch einmal 3 tiefe Atemzüge. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Mittwoch neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.